Oh, ich habe mega Freude, hier zu sein. Wie Kasia schon gesagt, darf ich mit ihr ein bisschen unterwegs sein. Und sie hat mir jetzt schon länger über das Juwel geredet. Und zuerst mal, die Person, die den Namen herausgefunden hat, das war, glaube ich, eine Gruppenarbeit, Juwel. Also Hut ab, richtig cool. Hey. Ich habe richtig stolz, jedem erzählt, ich habe das Juwel. Weißt du, was das heisst? Wir fangen eine Abkürzung, genau. Also richtig cool gefunden. Jugendweekend Langnau, so cool, genau. Schon nur wegen dem habe ich es echt super gefunden. Genau, und dann einfach natürlich mit der K immer wieder darüber zu reden, über das Juwel. Und es ist wirklich eine grossartige Arbeit dahinter. Und sie haben sich so viel vorbereitet, sie haben so Feuer gefangen für das. Und wenn ihr so reinkommt, ich sehe überall so Kleinigkeiten, wie Dekoration von der Zundhölzli oder so. Ich dachte, hey, wer hat die alle zusammengebunden? Unglaublich. Und hey, würde ich euch bitten, würdet ihr mit mir zusammen einen Applaus geben, dem Team, das das organisiert hat. Das wäre mega cool. Merci vielmals. Ja, ich bin nicht alleine hier und zwar habe ich noch Noemi mitgenommen. Sie ist mit einem weißen T-Shirt, winkt doch schnell. Genau, Noemi ist mit mir unterwegs, hier an diesem Tag und am Wochenende. Und wenn ihr mal irgendetwas wollt wissen über mich oder über sie oder ein Gebet braucht oder irgendetwas euch drückt, sie ist genauso bereit wie ich, einfach mal herzuhören und Weisheiten weiterzugeben. Gell? Genau, so gut. Super, cool. Ja, also jetzt sollte ich mir noch vorstellen, he? Ich bin Conny. Und seit 2 Wochen 30 und ich muss mich wirklich an das 3 gewöhnen. Es ist wirklich ein bisschen Not, aber ich glaube, ich würde sagen, ich bin nur in der Übergangsphase. Darum bin ich noch 29 und eine halbe schon ein bisschen mehr, genau, was immer. Aber im Herz bin ich noch 2x15, darum finde ich das sehr cool, genau. Ja, ich bin im ISDL, das ist eine theologische Ausbildung, darf ich Standortleitung war und eben K ist dort Studentin Noemi und der Alex da auch, genau. Du musst richtig cool, dürfen ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Hey, Lukas, du am Drum, bist du der Lukas? Gell? Hey, wie du hast gespielt, Schlagzeug gespielt, richtig ansteckend, richtig voller Leidenschaft. Und ich, habt ihr das auch gesehen? Du hast das wirklich gespürt, oder? Und ich habe mir gut überlegt, ob ich es hey soll und mir ein Schlagzeug zu suchen tun. Dachte, hey, also wenn ich das so könnte, ich würde das eigentlich auch gerne können. Genau, Leidenschaft ist ansteckend, das hat schon der Ricky gesagt, von Dortio Bus. Merci vielmals. Genau, eben so, genau. So cool. Leidenschaft ist ansteckend. Und ich möchte kurz erzählen, wie ich mich auch anstecken für etwas. Und zwar ist mein Bruder ein grossartiger Fischer. Er liebt zu fischen. Überall. Das heißt, seine Lieblingszeit ist am Morgen, wenn er eine stille Zeit machen kann, an See oder auf Bach oder an die Emme. Und dann ruht er ein bisschen angelos. Und jedes Mal kommt er heim und sagt: Hast du den Fisch gesehen, den ich gefangen habe? Das ist so cool. Und dann bin ich nach Finnland in die Ferien. Und 2 Tage bevor ich gegangen bin, kommt er vorbei mit seiner Fischausrüstung und sagt: Conny, Fischer, so der Hammer. Ich habe hier meine Ausrüstung, nimm die mit, du kannst in Finnland sicher fischen. Und ich dachte, okay, sicher, kann ich ausprobieren, oder? Dann waren wir so eine Gruppe von 17, dann eines Morgens bin ich auf, dachte, nein, ich brauche niemand anders. Dann habe ich gedacht, was muss ich alles mitnehmen? Also habe ich da mein Köfferchen genommen, oder? Fischerausrüstung, und so einen Knebel. Ich dachte, wenn ich etwas fahre, oder? Habe ich so einen Knebel, so einen Scheit, und dann, was immer, dann bin ich los. Etwa eine halbe Stunde in eine Seele gelaufen, ganz abgelegen. Dann habe ich da angefangen. Leck, ist das langweilig gewesen, wirklich. Übelst. Und dann nach 20 Minuten habe ich gesagt, das ist, da höre ich auf, das ist echt nicht meine Gabe. Dann kann ich gerade einziehen und auf einmal spüre ich, hey, da zieht etwas. Hey, das ist etwas im Ziehen. Und dann dachte ich, oh, da eingerollt, oder? Es war tatsächlich ein Fisch da. Ich hatte so Freude. Und kaum als ich da rausgezogen hatte, schaue ich den Fisch an und dann mache ich nur... Hey, dann ist mir... Ey, jeder Mut ist verflogen. Ich habe Panik bekommen. Excuse, Scheiße, was mache ich jetzt mit diesem Fisch? Und ich habe da versucht, einen Boden zu drücken, halt mit dem Knäuel drauf. Das war so klein. Und der hat so gezappelt. Und ich habe einen drauf, aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe nicht einen über eine Birne ziehen. Es ist echt nicht gegangen. Dann habe ich Panik geschoben. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach mal mit dem Haken noch mal reingehauen. Das Handy für und meinen Bruder angerufen. Ich meine, es ist eine teure Rechnung so hoch, von Finnland bis auf Hey Schweiz. Hey, hat es nicht gesagt, ich habe einen Fisch dran. Und dann hat er mich gerade ausgelacht. Wirklich, furchtbar. Er sagt, jetzt nimm dich zusammen, nimm den Haken raus und keiner wieder rein. Ich sagte, okay. Dann wieder abgehängt, nochmal rausgezogen, der Arm ist 2-mal gefischt worden. Genau. hat den Haken irgendwie bettend und flehend. Ich habe noch nie so viel gebettet. Aussage nach, schnell wieder zurück. Genau. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich habe mich einfach anstecken von etwas. Ich dachte, Fisch ist der Burner. Ich dachte, hey, ich habe die Leidenschaft gesehen von meinem Bruder und dachte, das muss es sein. Und ich bin schwer enttäuscht worden, Fisch ist also nichts. Also für mich nicht, genau. Aber ich habe gemerkt, hey, Leidenschaft, wenn jemand etwas für etwas brennt, ist es mega ansteckend. Und hey, wir möchten heute mein Name am Abend und morgen über Leidenschaft, über Feuer für etwas brennen, darüber reden. Und ich freue mich mega, mega fest für heute Abend, also verpasst den Abend nicht. Es wird so richtig der Höhepunkt werden. Aber ich möchte heute mal einsteigen mit dem Feuer von dieser Leidenschaft. Wie sieht eigentlich Leidenschaft aus? Wie hat sich der Gott Leidenschaft ausgedacht? Weil Leidenschaft hat etwas mit unserem Herz zu tun. Leidenschaft ist nicht etwas, das man messen oder mal schauen kann, ja, wir geben mal alles. Es ist auch nicht nur für die Jungen. Ich kann nicht sagen, nur, ja, weißt du, du bist noch jung, du bist noch leidenschaftlich, aber ich mit meinen 30 Jahren, da musst du nicht mehr leidenschaftlich sein. Nein, es ist etwas, wo mein die grösste Leidenschaft, die ich sehe, ist mein Grossi, über 80. Wenn die von Jesus erzählen, dann brennt die. Es kommt also nicht auf das Alter drauf ab, aber auf was kommt es denn drauf ab? Es hat etwas mit unserem Herz zu tun. Und darum möchte ich gerne mit euch heute Nachmittag eine Geschichte aus der Bibel anschauen. So als Einstieg und zu schauen, wie sieht Leidenschaft aus. Die Geschichte ist im Lukas 7 und ich werde sie vorlesen. Und sie ist etwas länger, darum denke ich, es ist eine Mehrleistung. Nein, es war passiert, also darfst du einfach mal gut hören. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Da fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm, Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schuld zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen beiden. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl die größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem die größte Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht, sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt. Du hast mir sie nicht getrocknet, sie hat sie aber mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Es war eine mega lange Geschichte, aber ich möchte euch die nochmal erzählen, mit ein paar Hintergrundinformationen. Das sind zwei Personen, zwei Hauptpersonen. Der Simon, Pharisäer und eine Sünderin. Und wir wenden uns jetzt mal zuerst dem Simon zu. Der Simon ist Pharisäer. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, was Pharisäer ist. Früher hatte es Serien, die die Bibel studiert haben oder so Schriften. die Tora, die alten Schriften vom Gesetz, wie Gott sich den Menschen offenbart hat, haben sie studiert. Und das waren die Schriftgelehrten, die haben das als Job gemacht. Und die Pharisäer, das war eher eine politische Partei, die haben das als Hobby gemacht. Die haben gesagt, wisst ihr was, wir bringen das zu den Leuten. Wir wollen das als Leben. Die haben peinlich genau darauf geschaut, wie bringen wir es zu den Leuten. Und die haben das also aus Leidenschaft oder aus dem Herz oder richtig aus dem Wollen raus machen. Und ich glaube, der Simon war nicht ein schlechter Typ, weil er hat Jesus zu sich eingeladen. Er war also ein eifriger Pharisäer, der Jesus eingeladen hat. Und gesagt, komm doch zu mir. Egal, was er jetzt für einen Ruf hat, vielleicht hat er gedacht, ja, als Pharisäer sollte man ihn vielleicht nicht einladen, hat Jesus reingenommen. Und dann habe ich mal gelesen in einem Kommentar, was über Simon heisst. Weil Jesus tut ihn ja anklagen und sagt, hey Simon, du hast mir weder Wasser gegeben für meine Füße, hast du meinen Kopf gesalbt. Und das kann man jetzt meinen, ja gut, der war ein schlechter Gastgeber gewesen. Aber Simon war nicht verpflichtet gewesen, das Jesus zu machen. Das hätte er nicht müssen. Das war eine Arbeit gewesen von Bediensteten und nicht vom Hausherr selber. Also hätte er vielleicht seine Bediensteten nicht im Griff gehabt, aber er selber hätte es wäre nicht ein Müssen gewesen, dass man das bringt. Sondern das heisst, der Simon war ein korrekter Mensch gewesen. Und ich habe ein Symbol mitgebracht, für den Simon zu beschreiben. Es heisst, der Simon sei korrekt gewesen. Und ich glaube, der Simon war eifrig gewesen, aber korrekt. Und ich habe mal gemerkt, hey, in meinem Leben gibt es ganz, ganz viele Sachen, wo ich versuche, korrekt zu sein. Das heisst, ich bin bemessend. Kennst du das Gefühl? Zum Beispiel bin ich am Montagmorgen in der Schule und dann kommen meine Studenten einfach brutal, brutal spät. Und das nervt mich wie ein Affe. Und ich denke, Hühnerbrudel, wenn die Leiter werden wollen, wenn das mal weiter werden, dann kommen die sicher eine halbe Stunde früher, oder? Und ich denke da, also ein Leiter, ein guter Leiter, wird mindestens 30 Minuten vorher kommen. Also er wird das gar nicht. He? So Gedanken mache ich mir. Wir können dann auch noch zusammen darüber reden, wie wir das umgehen. Gell? Gut, genau. So, oder? Und ich denke, also mal schauen, he? Steh mal auf. He? Und dann denke ich, hey, hat K wirklich das Ding für einen Leiter? He? Mal schauen, wie gross. So wie drin noch dabei beim Lucky Luke, der Totengräber, oder? He? Bringt sie das wirklich her? Wirklich, wenn wir so, merci. Bemessend, oder? Ich weiss, was sich gehört und was nicht. Und ich meine das sogar gut. Ich glaube, ein guter Christ sollte die Bibel lesen und beten. Ich glaube, das gehört sich einfach. Ich bin korrekt in dem, das mache ich, das macht man so. Das gehört auch dazu. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du dich berechnet hast. Vielleicht liebst du das am Sonntagmorgen Gottesdienst zu gehen und sagst, ja, ich freue mich so fest. Und vielleicht denkst du, ja gut, ich weiss, man sollte also gar nicht, dann habe ich meine To-Do-Liste als guter Christ geht am Sonntag Gottesdienst, check, habe ich gut erlebt. Ich weiss, was es braucht für einen guten Christ zu sein. So viel mache ich gut. So viel mache ich gut, dass ich weiss, ich bin noch bei den Guten. Aber ja, nicht mehr. Mehr mache ich also nicht. Und ich will nicht den Simon schlecht machen. Ich glaube, er war ein guter Typ. Aber er war einer von denen, der das Gesetz millimetergenau gehalten hat. Er hat genau so viel gemacht, wie man muss und nicht mehr. Hat Jesus genau an seinen Tisch gestanden und denkt, ich bin noch der Siebensieg. Aber so vom Herz oder zum Zeigen war nicht viel da. Und jetzt sind sie da am Essen. Und jetzt kommen wir zur nächsten Person. Kommt eine Frau rein. Sie hat also einen schönen Namen, Beinamen, Sünderin. Das ist recht fies, he? Aber Sünderin war fast wie ein Job früher. Sie hat nicht viel gross zu tun können dafür, weil wenn du zum Beispiel Gerber warst, dann hast du mit toten Tieren gearbeitet, du hast Leder gemacht. Und weil du mit toten Tieren zusammen hast gearbeitet und es war unrein, also bist du ein Sünder. Dann hat man auch Sünder gesagt. Oder du warst zum Beispiel Zöllner. Du hast Geld für die Finden, für die, die dich unterdrücken, eingenommen, für das Römische Reich. Also bist du einer der Sünder. Darum, es ist nicht nur das, was du hast gemacht hast, oder es hat auch etwas mit ihm, aber manchmal ist schon deine Stellung, hat dich einfach schon zum Sünder gemacht. Und die Frau, weiss, sie hat einen unmoralischen Lebenswandel, bedeutet aber auch, sie war auch eine Prostituierte und sie hat als Sünderin gehalten. Und jetzt kommt die Sünderin in ein fremdes Haus. Also, wer ist schon mal von euch in ein fremdes Haus einfach reingejoggelt? Also ich bin mal ganz gehörig geklopft und zwar bin ich bei meiner Schwester gsi. Und dann, und sie ist einkaufen. Und dann, als ich dort herkomme, hocken zwei Fremde dort am Tisch. Ich bin anders geklopft. Ich dachte, hallo, was macht ihr da? Nein, sie sagt, ja, sie haben meine Schwester beim Einkaufen getroffen. Und sie haben gesagt, ja, wir wollten noch zu dir kommen. Und dann sagt sie, ja, geh doch schon mal, der Schlüssel liegt dort unter der Matte, könnt schon mal rein. Könnt schon mal reinkommen. Und meine Schwester war sehr ruhig und fertig im Einkaufen, als ich da komme, weil zum Rechten schauen, sind da schon zwei Leute schon oben gehockt und haben sich schon einen Tee gemacht. Also, das ist ja mir. Das sind ja Sachen im Emmental hier. Genau. Und jetzt kommt einfach so eine Sünderin und kommt in ein fremdes Haus. Also, ich würde sagen, das ist ziemlich unanständig. Ich glaube, der Fehler Nummer 1 hat sie gemacht. Sie kommt einfach mal ins Zimmer rein. Dann kommt sie von hinten. Habt ihr schon gemerkt, sie trat von hinten an das Polster. Weißt du, wie unangenehm das ist, wenn einer so von hinten sich kommt, kann anschleichen? Und Jesus ist da so ein bisschen im Essen mit ihm und sie kommt von hinten. Dann fängt die Gerede aus auf den Grennen. So fest, dass die Tränen so runterlaufen, dass sie die Füße waschen von Jesus. Hast du mal überlegt, wie viele Tränen es da kommen müssen? Und schon nochmal in einem Raum zu sein mit einer Frau, die grennt, die dermassen grennt. Weißt du, wie unangenehm das sein könnte? Also ich habe schon mal, also wirklich, ich muss ja manchmal selber sehr oft rennen, aber schon nochmal, wenn ich manchmal rennen muss und dann die Stille, weißt du, so ein bisschen, jeder weiß nicht, was machen. Was machen wir jetzt, gehe ich rennen. Genau, also es war vielleicht nicht der angenehmste Ort gewesen. Oder Fehler Nummer 2, gerade aus dem Rennen. Dann ist sie am Füße waschen. Fehler Nummer 3, die Frau tut ihre Haare auf. Die Frau hat immer ihre Haare zusammengehalten oder bedeckt. Und das Intimste, was du einem Mann hast geschenkt hast, wenn du geheiratet warst, bist du zusammen ins Kämmerli und hast du deine Haare aufgetan und gesagt, das wäre meine Pracht. Und dann dachte ich, wow, so schön. Und jetzt kommt die Frau und macht vor allen Jesus gröber an. Geht ja gar nicht. Fehler Nummer 3. He? Und trocknet die Haare oder trocknet die Füße mit ihren eigenen Haaren. Und ich denke, der Simon, der ist auch wirklich, der hat ihr Herzkrise bekommen. Das stelle ich mir so vor. Da hat er gesagt, hey, also. Ich habe schon gedacht, warum reagiert er nicht vorher, oder? Er hat schon recht viel, das Spiel noch recht lange mitgemacht. Aber ich vielleicht denkt, vielleicht hat er einfach gedacht, er war überfordert gewesen. Und er hat vielleicht gehofft, dass Jesus reagiert und wird vielleicht die Füße zurückziehen und sagen, ja, Jesus, mach etwas. Dann hat er vielleicht können sagen, indem er die Füße nimmt, ich bin nicht einverstanden mit dem, was du machst. Aber Jesus hat es sehr ruhig machen. Dann nimmt sie ein Alabastergefäß. Das ist das teuerste und das feinste Salböl, das es gibt. Nicht normal so, sondern ein wunderschönes Fläschchen. Macht es auf und schüttet es. Ein Vermögen schüttet sie Jesus über die Füße und salbt es. Und dann denkt sich der Simon, also wenn der Jesus wüsste, was das für eine Frau ist. Eine Prostituierte macht Fehler bis an Bach haben. Peinlich wie etwas. Wenn der wirklich wüsste, wenn der es wirklich wüsste, dann ist auch vielleicht gar nicht der Messias. Also, was stellt sich da vor? Und dann sagt Jesus, Simon, ich möchte dir etwas sagen. Sie, die Frau, liebt so viel, weil ihr viel vergeben wurde. Und ich möchte die Sünderin mit einem anderen Gegenstand beschreiben, und zwar mit einer Schlagzeugbox. Ich habe nicht gewusst, wie man Leidenschaft sonst beschreiben könnte. Ich musste jugendfrei sein, ich kann sagen. Genau, Leidenschaft. Wie kann man Leidenschaft sagen? Zum Beispiel, ich bin in einer 13er WG wohne. Also mit 13 Leuten zusammen. Und der Jüngste von uns, der ist 16. Genau, du siehst, er ist fast die Hälfte so alt wie ich. Und der ist ein leidenschaftlicher Schlagzeugesser. Und wir müssen anfangen, dass wir das Zeug verräumen, weil er einfach alles isst. Er ist schon ein leidenschaftlicher Schlagzeugesser. Und genau, das ist jetzt mein Schatz, den ich mitgebracht habe, und vor ihm müssen verstecken. Aber seht ihr die zwei Extreme, das aufeinander? Jemand, der haargenau weiss, was sich vor Gott gehört und was nicht, der sagt, was richtig ist und was nicht, der das Gesetz in- und auswendig kennt und gewusst, so viel verlangt Gott, so viel geben wir. Es wäre nichts daneben, wenn ich Jesus einladen würde, das mache ich auch. Ich gebe dem feines Essen, das schaue ich. ich kann er sagen, mit meinem Ruf, hey, ich war dabei gewesen. Und er tätscht jemanden, der masslos ist. Einmal, also unbändig, masslos im Herkommen, nach dem Grennen. Und er tut sie die Haare auf. Und er nimmt sie ein Vermögen in die Hand und schüttet es Jesus über die Füße. Und es ist nichts Bemessens. Es ist einfach masslos ausgeschüttet. Aber sie hat viel geliebt, weil Jesus sagt, dir ist viel vergeben worden. Dir ist viel vergeben worden. Und ich glaube, wenn wir leidenschaftliche Christen sind, wenn wir leidenschaftliche Menschen sind, wenn wir für Jesus brennen, das ist der erste Punkt oder einer dieser vielen Aspekte ist, dass wir neu verstehen. Dass wir angenommen sind bei Jesus. Wir müssen wegkommen von diesem bemessenden Christsein und andere bemessen. Wie der Simon denken, hey, also die Frau ist anders daneben, wie die Gott lebt oder wie die dem begegnet. Schau, die Frau hat Jesus berührt und es wäre überhaupt nicht gegangen. Und Jesus hat es einfach, sie hat es lassen stehen. Und sagt, dir ist vergeben. Ich finde das so krass, dass Jesus sagt, dir ist vergeben. Wir haben keine Verurteilung. Römer 8,1 heißt, wir haben keine Verurteilung mehr zu erwarten. Weil es ist alles vergeben. Im Korinther heißt es, ihr seid rein gewaschen. Ihr seid super. Da ist nichts mehr, was euch würde trennen von Jesus. Seit der Schuldschein, der auf meinen Namen war ausgeschrieben, steht im Kolosser, hat Jesus selber ans Kreuz genagelt. All das, was war, hat er vergeben. Und wenn wir checken, was uns vergeben wurde, dann ist das eine Leidenschaft, dann kann das auf einmal eine Liebe anbrennen in uns. Aber wenn wir gar nicht mehr wenn wir uns selber gut machen, wenn wir uns selber besser anstellen, als wir sind, dann haben wir von Gott keine Chance. Er kennt dich so oder so. Schau, wegen dem muss ich nicht sagen, dass du zuerst musst eine Drogenkarriere hinter dir haben und dann musst du noch das Rotlichtmilieu oder was auch immer zuerst haben, dass du dir dann viel kannst sagen, ja gut, mir ist viel vergeben worden. Das geht nicht darum. Ich will auch nicht sagen, dass du jetzt einfach masslos alle Fehler musst machen, die du kannst haben, oder? Jetzt schiessen wir gerade rein. Sondern es geht um unser Herz. Als ich anfing, Theologie studieren, habe ich gedacht, yes, jetzt darf ich Theologie studieren. Jetzt kann ich schauen, wer Gott ist, kann mich den ganzen Tag mit dem beschäftigen und ich freue mich so drauf. Und weißt du, was ist passiert? Ich bin jeden Tag ein bisschen kleiner geworden. Weil jeden Tag habe ich ein bisschen mehr gehört, wie gross und heilig Gott ist. Und dann habe ich gesehen, wie viel kleiner und schlechter ich bin. Hey, das erste Jahr im Theologie studieren war der Horror für mich. Jeden Tag habe ich gemerkt, wie heilig und gut dass er ist, ohne Fehler. Und dass keiner ihm nachkommen kann. Und ich habe gesagt, aber ich bin noch viel schlimmer. Weil es ist wie ein besseres Gott ist geworden, desto kleiner bin ich geworden. Und er da drinnen, die Gnade anzunehmen. Und ich dachte, ja, die habe ich eh angenommen. Ich meine, Jesus hat mich so gern. Und in dem Innen, wo Gott immer wie schöner wird und grösser wird, zu merken, jetzt muss ich die Gnade annehmen. Hey, ich kann nichts bringen, was dem Gott könnte gefallen. Nicht einmal zu bemessen, sogar ein bemessender Christ, einer, der immer korrekt ist, findet Jesus nicht cool. Jesus hat gesagt, hey, Simon, du hast alles richtig gemacht, aber ich fühle mich nicht willkommen bei dir. Du hast mir nicht Öl gegeben, du hast mir nicht die Füße gewaschen und sie da macht es mit ihrem Herz, mit ihren Tränen. Es hat mich mega, mega herausgefordert, zu merken, egal was du für Fehler hast gemacht, oder egal, was es für deine Vergangenheit ist, wenn du zu Jesus kommst, zählt nur dein Herz. Nie, was du da hast. Sondern das Herz, ob du bereit bist, dir masslos herzugeben. Einfach masslos zu verschenken an Jesus. Und das passiert nur, wenn du weißt, dass es dir vergeben ist. Und ich träume von einer neuen Generation, von Christen, die einander nicht verurteilen, weil sie Jesus nicht macht. Hey, ich finde es so schlecht, so schlimm, dass wir Christen einander verurteilen und abdrücken und denken, da ist gläubig, die kann schon viel mehr oder was auch immer, oder hast du den gesehen? Aber Jesus verurteilt ja gar nicht mehr. Wenn wir ja nicht mehr verurteilt sein können, Jesus hat alles gezahlt für uns. Er hat sein Leben gegeben für uns und verurteilt uns nicht mehr. Aber wir verurteilen oft einander. Verurteilen. Das kann ja nicht sein. Und ich wünsche mir, dass Christen kommen und wegkommen von ihren Bemessungen und sagen, ich weiss, was sie bringen, brauchen und so viel bringe ich. Her zum masslosen Hingabe an Jesus. Sagen, ich komme und ich gebe mich so, wie ich bin. Beim Vorbereiten hatte ich das Gefühl, wie Jesus mir sagt, ich bin in den Wald spazieren. Und dann habe ich gehört, wie, wer hat dir gesagt, so einen Satz habe ich gehört, wer hat dir gesagt, dass du musst gut sein, bevor du zu Jesus kommen kannst? Wer hat dir gesagt, du musst gut sein, dass du erst nach zu Jesus kommen kannst? Das ist oft uns selber, wir wollen uns besser darstellen, als wir sind. Aber Jesus sagt, hey, ich will nicht einen korrekten, messbaren Christ, sondern ich will ein massloses Herz. Schau, manchmal bist du ein bisschen drüber schiessen. Ich bin zum Beispiel eine, ich bin so leidenschaftlich, oder? Und ich schiesse manchmal richtig durch das Ziel aus. Ich bin so richtig Fan von etwas, dann gehe ich und dann kommt alles ein bisschen ins Chaos oder was immer. Aber am Ende des Tages merke ich, dass Jesus nie eine Verurteilung für mich parat hat, sondern einfach Liebe und sagt, hey, Conny, so cool. Das war gerade ein bisschen zu viel, aber easy. Easy. Ich meine, das mache ich schon wieder mit. Das ist so cool, mit dem Jesus zusammen unterwegs zu sein. Ich muss mich nicht verstellen, sondern ich komme zu ihm, wie ich bin, und er sagt, schau, dir ist vergeben. Und heute Abend werden wir dann anschauen, was der Schritt ist. Ein Schritt anschauen und was Jesus durch uns machen wird. Und ich freue mich extrem, dass es wie einfach mal der Einstieg war. Weil Jesus sagt, schau, ich möchte es nochmal sagen. Jesus sagt, ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden. Und ich wünschte mir von Herzen schon, es brennt. Ich wünschte mir schon, es brennt. Und ich möchte sagen, schau, hey, es heisst, was sich Gott vorstellt im Alten Testament, heisst, seine Herrlichkeit war wie ein leidenschaftliches, loderndes Feuer. Also im Himmel ist es mal ein riesiges Feuer, ein riesen, riesen Feuer, wo so richtig fängt, wo du deine Marshmallows auspacken und herhaben kannst. Es wird so richtig schmecken. Genau. Alle die gerne Feuerchen haben. Ja, aber es ist so eine Leidenschaft, es brennt, es knistert. Und Jesus ist dann gekommen, mit dem Ziel, die Herrlichkeit, das wunderschöne Feuer auf die Erde zu bringen. Und was das bedeutet, ich liebe es. Ich bin so gespannt darauf, um das mal mehr anzuschauen. Jesus hat das Feuer angezündet, hier auf dieser Erde. Indem er seinen Geist gegeben hat, der jedem Einzelnen von euch lebt. Und das ist ein Feuer. Für mich ist Leidenschaft hat etwas zu tun, das masslos ist. Man kann es nicht erklären. Es ist so, dass man auch Bauchweh hat am Schluss und das schon vor dem Essen. Bevor du den Brokkoli gegessen hast, hast du schon Bauchweh von den Schlagzeugen. Das ist für mich manchmal Leidenschaft. Es ist masslos. Es ist manchmal ein bisschen übertrieben. Aber Jesus schaut nicht auf das darauf an, wie du messbar lebst, sondern ob du leidenschaftlich bist. Hey, jetzt werden wir dann nochmal ein Lied hören von der Band. Und ich hoffe, dass du heute Abend auch nochmal dabei bist. Wir werden es vertiefen. Aber wenn du jetzt schon merkst, hey, mir fehlt die Leidenschaft. Ich bin immer jemand, der schon am Messen ist. Ich weiss haargenau, was es braucht. Ich weiss, dass meine Eltern das von mir erwarten und das bringe ich auch, aber mehr nicht. Ich bin nicht so wirklich feurig mit Jesus unterwegs. Und du willst sagen, hey, ich möchte mich ganz hergeben dem Jesus. Ich möchte zu einer Leidenschaft hineinkommen. Dann kannst du auf mich, auf Noemi oder auf das Moderationsteam zukommen und kannst sagen, hey, komm, wir wollen zusammen beten. Ich möchte gerne, dass es eine Kultur ist, aber jetzt machen wir das ab, dass wir jederzeit, an jedem Ort, egal wo man gerade ist, schnell zusammen beten kann. Egal, ob du jetzt hier oben bist, im Workshop, vor dem Essen, hinter der Bar, vor der Bar, im Anstand vom Essen, sagst du, hey, können wir schnell zusammen beten. Weil es gibt keine Verurteilung mehr von Jesus. Stell dir vor, es gibt kein Ansehen mehr von den Menschen. Sondern Jesus fragt, hey, ich möchte gleich mal, wir kommen gleich den Bibelvers in Sinn. Müssen wir mal hören. Johannes steht dort. Ich möchte es euch noch vorlesen. Yes. Jesus sagt, ich bin nicht darauf aus, von Menschen Anerkennung zu bekommen. Aber bei euch ist es anders. Ich kenne euch und weiß, dass ihr der Liebe Gott zu Gott keinen Raum in eurem Leben gebt. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sollt ihr suchen. Und das macht ihr nicht. Hey, schau, Anerkennung ist nie von den Menschen. Das bringt dir nicht weiter. Aber Gott Raum zu lassen im Leben, dass das Feuer kommen kann, das braucht, dass wir nicht mehr vor den Menschen stehen. Weil Jesus hat keine Verurteilung mehr. Und dann dürfen wir einander auch nicht verurteilen. Und wenn ich als Leiterin vorhin zu Noemi bin gegangen und gesagt, Noemi, ich habe Hände, Schiss. Könntest du bitte für mich beten? Und dann gehen wir da hinten ins Räumchen und sie betet für mich. Das ist das Schönste. Ich muss mich doch nicht schämen vor Noemi. Ich muss nicht besser dastehen und sagen, ich bin voll die Leiterin, ich habe alles im Griff. Sondern ich gehe her und sage, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt müssen wir beten. Und ich wünsche mir, wenn wir das abmachen würden, dass wir heute, der ganze Name und morgen, wenn dir irgendetwas auf den Sinn kommt, dass sie anhalten und sagen, hey, ohne Scham, ohne Schande, können wir schnell zusammen beten. Weil das ist der erste Punkt, wo wir merken, hey, da kann Leidenschaft, wir sind masslos. Früher wäre man vielleicht schön, zuerst kommt die Worship-Zeit und dann kommt die Ministry-Zeit. Und heute machen wir alles masslos. He? Heute machen wir alles, gerade durch, fertig vom Programm. Nein. Aber wirklich, wenn du merkst, da ist es. Dann machen wir das. Genau. Und dann, genau, dass wir das noch daran erinnern, können wir nach dem Worship, ist jetzt die offiziell eröffnet, die Box, dürft ihr dann Schlagzeug essen und immer wieder dreirecken. Aber merken, dass Jesus auf die masslose Süße auf von deinem Herz aus ist und nicht vom bemessenden Trocknen. Yes. Dann dürft ihr noch eins mit uns singen.